Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Das ist Bern einfach vom 22. September 2025. Am Mikrofon sind für Sie der Alex Reichmuth und mein Name ist Gami Lotte. Wir starten die Sendung mit der Todesnachricht vom SVP-Nationalrat Alfred Heer. Wie am Freitag bekannt worden ist, ist der 63-Jährige in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag verstorben. Die Rettungskräfte haben nur noch seinen Tod feststellen. Und die Nachricht, die sorgt für viel Traurigkeit, auch gerade in Bundesbern. Übers Wochenende haben sich mehrere Ratskollegen zum Tod des bekannten SVP-Politiker geäussert. Und heute, zum Start der letzten Sessionswoche, hat man an Freddy auch im Nationalrat gedacht. Und ich habe mir das angeschaut, ich habe das mitverfolgt. Das war heute am Nachmittag, um 2:30, gerade zum Anfang dieser Sessionswoche. Und das Erste, was man gesehen hat im Rat, ist auf seinem Platz, wo er normalerweise sitzt. Dort war ein Blumenkranz. In der Mitte hat er Kerzen brennt und Drang. Eben, die sind wirklich voll besetzt gewesen. Und dann hat eben die Nationalratspräsidentin Maja Rinniker einen Nachruf verfasst und sie hat geredet und man hat gemerkt, da sind ganz viele Emotionen da. Es ist wirklich bewegend gewesen. Sie hat über den Freddy Heer als «Self-made man» geredet, weil er sich vom Stadtparlament eigentlich bis ins nationale Parlament aufgekämpft hat, sein Leben der Politik gewidmet hat. Und vor allem hat sie seine 14 Jahre in der Geschäftsprüfungskommission auch gewürdigt, dass es eben seine Aufgabe gewesen ist, auch zu kontrollieren und er in dem wirklich auch ja, eine Aufgabe gefunden hat, die er sehr, sehr gut gemacht hat. Und sie hat auch daran erinnert, dass genau vor einem Jahr die Wahl von Alain Berset als Generalsekretär vom Europarat war. Und wie ja bekannt worden ist, trotz allen politischen Differenzen hat sich ja der Freddy Heer sehr, sehr stark für die Wahl eingesetzt und hat dann ja dann auch damit Erfolg gehabt. Und es war sehr berührend, das Ganze, auch der Moment, wo die Maja Rinniker gesagt hat, der Freddy Heer, der hat sich eben nie verstellt, er hätte keine Rolle gespielt, er sei einfach der Freddy gewesen. Und was jetzt ist, man hat eine Gedenkminute gemacht und auch im Bundeshaus hat man die Möglichkeit, jetzt bis Ende Herbstsession sich im Kondolenzbuch einzutragen für die, die eben noch Abschiedswort verfassen wollen. Alex, ich weiss auch, du hast mitverfolgt, was nach dieser Todesnachricht passiert ist. Und zwar hast du dir vor allem angeschaut, wie haben denn die Leute reagiert? Was kannst du uns dazu sagen?
Genau, also ich habe gerade an dem Tag, wo die Meldung kam, ist, am letzten Freitag, mal geschaut auf den diversen Beiträgen, Blick und so, was sind denn Kommentare dazu? Und bin das ein bisschen durchgescrollt. Und habe vor allem geschaut, gibt es irgendwie Äußerungen im Sinne von «Zum Glück ist der endlich tot» oder so ähnlich. Und ich muss sagen, nein, ich habe gar nichts gefunden. Also nicht eine einzige Meldung, die irgendwie despektierlich oder abschätzig gewesen wäre, Gott sei Dank. Also auch, hat man jetzt auch können hören, auch seine politischen Gegner haben ihm durchs Band Respekt gezollt. Chapeau, das bin ich überzeugt, das wäre sicher in anderen Ländern, in den USA sicher ganz anders rausgekommen. Wir kommen ja noch darauf zurück.
Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, über das Wochenende eben ganz viele Ratskollegen haben sich geäussert und haben liebevolle Worte gefunden für den Freddy Heer. Und trotzdem hat man ja seine Natur nicht verkannt. Er war gerne einer, der auch mal einen Spruch fallen lassen hat, der dann sicher auch für Irritationen gesorgt hat beim einen oder anderen im Rat. Aber trotzdem hat man immer gewusst beim Freddy Heer, ja, wo man dran ist und dass man da eine Debatte mit ihm führen kann und eine faire Debatte, habe ich so beobachtet.
Es ist mir gerade noch eingefallen, es hat ja den Fall gegeben vom Otto Inneich, ein FDP-Nationalrat. Das ist etwa vor 10 Jahren, ist er auch sehr plötzlich gestorben. Auch Herzschlag hat er dort gehabt. Ich weiss gar nicht mehr, wie das damals war. Also, ob es dort auch so eine Art eine Trauerfeier im Nationalrat gegeben hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hast du noch eine Ahnung?
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, jetzt beim Freddy Hergel muss man auch noch dazu sagen, das ist jetzt während der Session passiert und man hat dann wirklich
das ist dort
auch
so
reagiert.
Gewesen. Ja, das war in Eichen auch so. Gewesen, ja. Ja. Mhm.
Dass da natürlich eben die Möglichkeit auch gerade gegeben ist, dass man hat können reagieren eben an dem Montag mit dieser Eröffnung. In dem Sinn weiss ich halt auch nicht, ob es wie auch seitens Bund ein Prozedere gibt, wo wie festgeschrieben ist, hey, wenn ein Ratsmitglied verstirbt, ob man da natürlich einen Ablauf hat, was Kondolenz anbelangt, was einen Nachruf anbelangt. Das ist mir in dem Sinn nicht so bekannt. Aber heute, wie ich es im Rat wahrgenommen habe, ist wirklich das erstens sehr, sehr gut organisiert, sehr würdevoll auch gewesen. Und es war auch ein schönes Zeichen gewesen. Die Reihen sind wirklich geschlossen gewesen. Also man ist dort gewesen, es ist wirklich all sind dabei gewesen und es ist in dem Moment einfach um den Freddy hergegangen und für mich in dem Sinn sehr bewegend, dass man eben den Zusammenschluss dann hat können finden an dem Montag und keine Sekunde auch daran zweifelt worden ist, kein böses Wort, sondern man wirklich miteinander an Freddy hergedenkt hat.
Genau, also ich muss sagen, ich habe selber, glaube ich, nie mit ihm direkt zu tun gehabt, aber habe natürlich seine politische Arbeit auch verfolgt und mein Begriff für ihn ist einfach eigentlich knorrig. Also er war wirklich ein erratischer Fels in der Brandung, der einfach zu stehen geblieben ist, wenn es um ihn tobt hat. Und vor allem gut habe ich gefunden, dass er immer wieder den Mut hatte, auch die eigene Partei zu kritisieren, wenn er es für nötig gefunden hat. Also dort hat er ja mal, ich glaube 2015 war er, von Gaga-Wahlkampf geredet in Bezug auf den Wahlkampf von der SVP. Das finde ich grossartig, dass er das auch gemacht hat.
Ich auch. Also er hat mich in dem Sinn doch eng begleitet. Natürlich in meiner politischen Karriere. Als ich das Präsidium von der SVP Stadt Zürich übernommen habe, ist er ja in dem Sinn zurückgekommen, kann man fast sagen, weil er gesagt hat, hey Gami, ich möchte an deiner Seite stehen als Vizepräsident, dich unterstützen bei dieser Aufgabe mit Rat und Tat. Und das hat er auch gemacht und ist für mich in dem Sinn dann doch ein enger Wegbegleiter gewesen, wo aber, wie du auch sagst, dann keine falsche Scheu hat von Kritik und dann hat man das aber auch gelernt, gerade als junge Politikerin, dass man das eben aushalten muss und auch selbst reflektieren und dann eben auf so Sachen können eingehen und darauf reagieren und das hat mich sehr, sehr geprägt und darum auch die Nachricht von seinem Tod wirklich für mich ein Schock gewesen. Man hat sich das gar nicht vorgestellt. Ich habe ihn am Mittwoch sogar noch im Rat gesehen, ich bin in Bern gewesen. Wir haben miteinander pläuderlet von in der Wandelhalle. Und ja, es ist dann eben sehr, sehr traurig, wenn dann ja, einem die Nachricht erreicht und man denkt, hey, ich habe doch gerade noch kurz mit dem Mensch geredet.
Absolut. Also ich weiss gar nicht mehr, was ich dazu sagen. Ich bin da jetzt weniger nahe natürlich dran als du.
Darum, bevor wir Tränen kommen, wirklich, wir kommen zum zweiten Thema und dort blicken wir auf Lausanne. Und zwar hat der Lausanner Polizeikommandant Olivier Betteron seinen Rücktritt auf nächsten Sommer gegeben. Wieso ist das wichtig? Vor wenigen Wochen, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, ist ja publik geworden, dass es in dem Polizeikorps während Jahren eine WhatsApp-Gruppe gegeben hat, in denen sich Polizisten ja rassistische, sexistische, antisemitische Memes austauscht haben, gegenseitig zugeschickt haben. Kurz darauf ab ist auch der Fall mit dem Jugendlichen, der ja einen Roller gestohlen hat, vor der Polizei geflüchtet ist und dabei tödlich verunfallt. Ich habe ja mit dem Dominique Feusi und mit dem Kevin Granger dazu ein Bern einfach Spezial gemacht zu diesen Protesten, die es ja dann gegeben hat. Und was man jetzt sieht an dem Rücktritt, ist einfach, dass die Lausanner Polizei, die ist in einer Krise und der Veteran hätte ja eigentlich der Mann sollen sein, der eben aus dieser Krise hilft. Und die Krise, die dauert gemäss Tagesanzeiger eben schon länger an. Es gibt nämlich einen Bericht, der liegt dem Tagesanzeiger vor und der sagt in dem Sinn, es gibt schon Probleme seit den Nullerjahren in die gleiche Richtung. Für die Stadt aber, die sehen das anders, sie finden, die Probleme hätten sich gelöst, weil eben die beteiligten Personen gar nicht mehr bei der Polizei Lausanne sind. Alex, vielleicht mal ein bisschen dein Blick, wenn es natürlich in einem Polizeikorps zu so einem Vorfall kommt, Rücktritt, schlechtes Zeichen für die Polizei und das Gewaltmonopol.
Ja, ich bin da in dieser Sache ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Mhm. Also klar, wenn es da so rassistische, sexistische Chats gibt, die da intern kursieren, dann ist das sicher nicht akzeptabel, wenn es so ist. Auf der anderen Seite Was man der Lausanne Polizei jetzt auch vorgeworfen hat, eben der, den du angesprochen hast, der Minderjährige, der mit einem gestohlenen Töff vor der Polizei geflüchtet ist und dann in eine Wand gefahren ist und tot war. Also das der Polizei vorzuwerfen, finde ich nicht okay. Ich meine, da ist jetzt nicht die Polizei schuld, weil was soll sie denn machen? Soll sie dann einfach Kriminelle nicht mehr verfolgen? Oder einfach sagen, ja, nein, also ich meine, wenn der jetzt, ja, das ist ein sehr tragischer Fall, aber ich meine, dass die Polizei jetzt anzuhängen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und auch jetzt, ich meine, gerade wenn es um Vorwürfe gegenüber der Polizei geht. Mir sind zum Beispiel bekannt, die Vorwürfe von Racial Profiling, also dass Polizisten würden die Tendenz haben, irgendwie dunkelhäutige Menschen übermäßig zu kontrollieren und so. Da habe ich selber auch schon recherchiert und bin zum Schluss gekommen, dass die Vorwürfe doch weitgehend politisch motiviert sind. Also ich bin da sehr vorsichtig und wenn es da im ich habe selber jetzt über das raus noch nicht also zur Lausanne Polizei jetzt nicht recherchiert und ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich etwas lese, was ich nicht selber überprüft habe, gerade wenn es im Tagesanzeiger steht. Also ja, also eine gewisse Skepsis, wie schlimm das denn wirklich ist, die bleibt bei mir zurück.
Der Jugendliche, den du jetzt auch angesprochen hast und eben das politisch motiviert auch von Vorwürfen. Das ist etwas, was mir natürlich in dieser Berichterstattung über den Jugendlichen aufgefallen ist und auch, was Kevin Granger ja gesagt hat, ist, dass gerade von Seite der Stadt hat man der Polizei Vorwürfe gemacht und dann hat man die Staatsanwaltschaft gehabt, die sich auch öffentlich geäussert hat, die eigentlich gegen die Gerüchte hat müssen ankämpfen, die auch von der Seite der Stadt verbreitet worden sind und hat müssen klarstellen, die Untersuchung, die sie gemacht haben, die kommt zum Schluss, dass eben die Polizei genug Abstand gehalten hat zu dem Jugendlichen, also dass es da in dem Sinn nicht einen Zusammenhang gibt, dass die Polizei zu nahe an dem dran war. Und ist natürlich schon ein problematisches Zeichen für eine Stadt, wenn du eine Staatsanwaltschaft hast, die muss Gerüchte dementieren, die von Behördenseite, von anderen Stadtratsmitgliedern in Umlauf gesetzt werden. Muss man sagen, da haben wir schon andere Probleme in dieser Stadt, anstatt dass man wirklich sagt, hey, wir müssen abwarten, was gibt die Untersuchung, man muss das in Ruhe bewerten und dann kann man sich äußern, was für mich ein Anzeichen ist. Ist ein bisschen der Wurm drin in Lausanne.
Also ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass die Polizei, wenn sie jemanden verfolgt, muss Abstand halten. Ich meine, es geht darum, jemanden zu stellen, der jetzt abhaut und dem nachzugehen. Ja, wo jetzt irgendwie in Verdacht kam, ist, etwas gemacht zu haben. Und dann muss sie gleichzeitig Abstand halten, also ihn nicht einholen. Also ich weiß nicht, was das soll. Also, das erschließt sich meiner Logik nicht ganz.
Ich glaube, vor allem wichtig ist, oder, dass eine Polizei gewisse Glaubhaftigkeit genießt. Und wenn man dann die Berichterstattung sieht, dass man sagt, hey, man hat in den Nullerjahren, 2000er-Jahren, hat man schon mal so Vorfälle gehabt. Man versucht, das in einen Kontext zu bringen mit dem, was jetzt los ist. Man bringt das mit dem Jugendlichen noch dazu, wo man ganz klar muss sagen, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat aber schon mal kommuniziert, das, was man weiss. Dann Leute aus der Stadtregierung, die total anders informieren. Finde ich ganz, ganz eine heikle Geschichte, weil im Endeffekt muss ja auch die Glaubwürdigkeit von der Polizei und auch das Vertrauen von der Bevölkerung in die Polizei da sein. Und man beschwert sich darüber, dass keine Ruhe einkehrt, dass sie in einer Krise sind. Aber die Krise wird natürlich nur verschärft, indem man natürlich auch sagt, ein Bericht aus den Nullerjahren zeigt, das ist schon immer so gewesen. Wie soll denn da Ruhe einkehren? Finde ich natürlich sehr, sehr auch schwierig für die Polizei, um wieder rauszukommen. Darum auch meine Hoffnung, dass mit dem Nachfolger kann Ruhe eingekehrt werden und die Bevölkerung das Vertrauen in die Polizei auch kann wieder gewinnen, wenn man es verloren hat.
Allerdings, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Olivier Botteron, Kommandant von der Lausanne Polizei, erst auf nächsten Sommer zurücktritt. Also das ist noch fast ein Jahr. Also so akut schlimm kann es dann offenbar doch nicht sein in Lausanne.
Und ich konnte dann auch noch lesen, dass er sozusagen für die Pensionierung sozusagen alle Kriterien erfüllt. Also dass das etwas ist, dass man da einfach in Rente geht. Darum eben ein bisschen Öl ins Feuer gegessen seitens Tagesanzeiger für mich. Darum warten wir mal ab, was sich da entwickelt. Er hat noch fast ein Jahr Zeit und vielleicht ist er doch noch der Mann, der in diesem Jahr die Ruhe reinbringen kann. Wir kommen zum dritten Thema, und zwar am Sonntag ist der konservative Politaktivist Charlie Kirk in einer Trauerfeier von seinen Fans, republikanischen Politikern und auch seiner Witwe gedenkt worden. Und was man kann sagen, ist, dass seit seiner Ermordung ist in der Gesellschaft das Thema Meinungsfreiheit wieder stärker herum. Man kann vermehrt Diskussionen auf mehreren Ebenen beobachten. Und Alex, ich weiss, du hast ein bisschen einen Blick auf das Thema geworfen.
Ja, also was mir halt oft auffällt, ist, das ist ja jetzt das Problem von einer grossen Spaltung in diesem Land, dass die Leute da aufeinander losgehen, buchstäblich. Und für mich ist halt in erster Linie, wäre der Präsident zuständig, da mal ein bisschen für Versöhnung und ja, dass das ein bisschen oben runterkommt, dass Feuer ein bisschen eingedeckt wird, verantwortlich. Und da ist leider überhaupt nichts gesehen. Im Gegenteil, der Donald Trump, der gießt noch Öl ins Feuer. Und so wie es aussieht, nutzt er jetzt die Gelegenheit von dieser tragischen Ermordung von Charlie Kirk, um eine Art Säuberungsaktionen gegen seine linken Gegner durchzuführen. Also er nimmt sie sozusagen in Sippenhaft für die Ermordung und will sie so kaltstellen. Also ich muss sagen, also was da in Amerika abgeht, also gerade vom Donald Trump aus, das ist doch langsam sehr bedenklich. Also wenn man auch sieht, wie er jetzt Medienfreiheit unterdrückt, also jetzt gerade die zweite Late-Night-Show, die von Jimmy Kimmel, wo jetzt abgesetzt worden ist, mutmaßlich wegen dem Druck aus dem Weissen Haus. Das ist jetzt eben schon der zweite Comedian, wo der wegen Donald Trump den Hut muss nehmen. Und da spielt es gar keine Rolle, ob jetzt der Jimmy Kimmel als Comedian versagt hat oder nicht, ob er irgendetwas gesagt hat, was vielleicht unangebracht war, schlecht war. Es gilt die Meinungsfreiheit, müsste man eigentlich denken. Und Trump will offenbar da Kritik mundtot machen. Und das ist für mich auf das Alarmsame, gerade wenn die Mächtigen den Humor nicht mehr vertragen, dann wird es wirklich gefährlich, erfahrungsgemäß.
Mich würde jetzt auch wundern, ich weiss, du hast nicht nur den Blick auf die USA gerichtet, sondern zum Beispiel auch auf Deutschland. Kannst du uns aus deiner Sicht sagen, gibt es dort Parallelen, die dir aufgefallen sind, oder müssen wir das doch anders behandeln zueinander?
Ich komme gerade darauf zu sprechen. Ich möchte aber doch noch mal beim Donald Trump bleiben. Es geht mit seinem Umgang mit Medien. Also auch wenn man da vielleicht sehr viel Kritik haben gegenüber diesen Medien. Aber was er macht, er tut missliebigen TV-Sender die Lizenz entziehen. Er tut kritischen Journalisten aus dem Ausland die Aufenthaltsbewilligung wegnehmen. Er will Berichterstattung aus dem Weissen Haus noch zulassen, wenn die Journalisten von Golf von Amerika statt von Golf von Mexiko reden. Und er geht immer wieder in Pressekonferenz auf geradezu eine primitive Weise auf Journalisten los. Und für mich ist es einfach, ist leider nicht wirklich überraschend, wenn man jemanden mit einem so einer Entschuldigung dekadenten Charakter wie Donald Trump die Macht in die Hand gibt. Aber so wie es jetzt rauskommt, das ist für mich wirklich schwierig. Und da frage ich mich, wo sind jetzt die Checks and Balances, auch bei anderen Themen? Das Gefühl, das wird noch böse enden mit dem Donald Trump in Amerika. Jetzt aber, du hast es angesprochen, die Meinungsfreiheit ist natürlich auch in anderen Ländern schwierig. Also das ist jetzt zum Teil mit total umgekehrter Zeichen. Also wenn ich jetzt da denke an Deutschland, da hat man jetzt gehört, die Journalistin vom Norddeutschen Rundfunk, Julia Ruus, wo die bürgerliche Sendung «Klar» hat sollen moderieren. Und das ist jetzt abgesetzt worden, weil sie sozusagen von 250 Kolleginnen und Kollegen gemobbt worden ist. Die haben einen Brief geschrieben, dass das nicht kann sein, weil sie da auch Standpunkte eingebracht hat oder Sichtweisen, wo denen linke Kollegen nicht gepasst haben. Und der Sender hat ihr dann sozusagen den Strom abgestellt. Jetzt sehr bedenklich. Andere Vorkommnisse auch in Deutschland. Also da jetzt in Ludwigshafen, wo der Joachim Paul von der AfD als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl nicht zugelassen worden ist, weil er angeblich nicht verfassungstreu ist. Also da muss man sich sagen, hey, wo sind wir eigentlich? Also ich meine, wenn das einfach möglich ist, dass man in einer demokratischen Wahl einfach jemanden ausschliessen mit irgendwelchen windigen Begründungen, dann sind wir gleich weit wie in der Türkei zum Beispiel. Oder auch, wenn man einem Politiker sagt, dass er ein Schwachkopf, dass man dann bereits Polizei im Haus hat. Also, ja, also da sagen, das ist fast nicht zu glauben, was hier in unserem nördlichen Nachbarland abgeht im Moment.
Mich beunruhigt vor allem, dass man in Deutschland nicht die Raison hat, dass man einsieht, dass das absolut zum Gegenteil führt, als das, was man sich vorstellt, sei es jetzt eben AfD-Kandidaten auszuschliessen. Da hat man das Gefühl, dass die Leute dann plötzlich sagen, ah ja, dieser Meinung bin ich auch, das finde ich gut, obwohl ich vorher AfD gewählt habe und jetzt wähle ich SPD. Das war jetzt meine Erleuchtung, die ich gebraucht habe. Nein, im Gegenteil, oder? Du gibst den Leuten noch viel mehr das Gefühl, dass da ein Staat gegen sie schafft und eben ihre Stimme gerade zum Beispiel bei einer Wahl nicht wert ist. Oder dass, wenn ihre Meinung eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet wird und nachher ein Moderator in eben nicht mehr in Sendung kann machen, weil es eben nicht die richtige Meinung war, dann gibst du genau auch den Leuten das Gefühl, dass sie wieder nicht gehört werden, ihre Meinung nicht gehört werden. Und das führt eben zu Unruhe und auch zu Misstrauen in die Demokratie. Und dass man das nicht einsieht, sondern noch das Gefühl hat, man hat etwas Gutes gemacht für die Demokratie, ist das, was mich jedes Mal wieder in Deutschland überrascht, mit welcher Naivität man das macht.
Also das ist wirklich zum Teil frappant, also wie, dass man sich fragt, wie blöd sind eigentlich die Parteien zum Teil. Da gibt es ja das Beispiel in Köln, wo alle Parteien außer der AfD sich verständigt haben, dass sie die Migration nicht zum Thema machen. Also das ist, ich weiss nicht, das ist einfach, dass man nicht realisiert, dass das einem letztlich schadet, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich meine, man kann politisch ungeschickt sein, das ist jeder Partei freigestellt, aber es ist dann schon noch etwas anderes, wenn man dann die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit so attackiert, wie das leider auch in Deutschland der Fall ist. Es gibt auch in der Schweiz solche Diskussionen. Es ist natürlich bei uns zum Glück nicht so schlimm oder noch nicht so schlimm. Jetzt hat es gerade in der Arena vom letzten Freitag, wo es um das Thema Charlie Kirk gegangen ist und die ganze Meinungsfreiheit, da hat der Michael Graber, SVP-Nationalroter, SP-Co-Präsident Cedric Wermuth sehr scharf attackiert und ihm vorgeworfen, dass seine Seite da vor allem die Meinungsfreiheit unter Druck ist. Das muss man sich vielleicht anschauen, es lohnt sich. Also ich bin wirklich überrascht gewesen, in welcher kässigen Art das da diskutiert worden ist. Also ungewöhnlich für die Schweiz, muss ich sagen, und ich zweifle, ob die beiden nach dieser Sendung dann auch noch ein Bier zusammen trinken sind.
Ich würde sagen, zum Schluss kommen wir noch zu etwas Positivem in dieser ganzen Sendung. Bevor wir aber zu dem Positiven kommen, und zwar zum Held des Tages, können auch Sie da außen selber ein bisschen zum Held werden. Und das mit einem kleinen Aufwand können Sie sich nämlich gegen die EU-Rahmenverträge wehren. Wie das geht, verraten wir Ihnen jetzt.
Jetzt eine wichtige Meldung zu den EU-Verträgen. Mit dem Ständemehr steigt die Hürde für die Annahme der schädlichen EU-Verträge bei der Volksabstimmung von 50 auf rund 55%. Letztlich entscheidet das Parlament, ob auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssen. Helfen mit, Druck auf Parlamentarier aufzubauen und unterzeichnet unter www.eu-vertrag.ch die Vernehmlassungsantwort, die ein Ständemehr fordert. Jetzt geht es darum, sich nicht nur zu informieren und aufzuregen, sondern auch selber etwas Kleines gegen die EU-Anbindung zu machen. Also auf www.eu-vertrag.ch unterzeichnen. Merci.
Alex, auf nebelspalter.ch hast du heute einen Held des Tages ernannt. Wer hat sich den Titel verdient und was hat er dafür gemacht?
Das ist der Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Er hat gestern ein Interview gegeben in der NZZ am Sonntag, wo er sich dezidiert gegen den EU-Vertrag gewehrt hat. Ich kann da vielleicht zwei besonders prägnante Sätze zitieren. Er hat gesagt, Brüssel bekäme die Mittel in die Hand, um uns jedes Mal, wenn wir frei entscheiden, Ausgleichsmaßnahmen aufs Auge zu drücken, um uns nach unten zu nivellieren. Warum sollte sich die Schweiz, dieses enorm erfolgreiche Land, auf so etwas einlassen? Aber ich habe gefunden, es, klar, man natürlich freut uns das auf der Redaktion, wenn ein Nationalrat der gleichen Meinung ist wie wir auf der Redaktion auch. Aber das kann ja noch nicht der Grund sein, dass man einen Held vergibt. Aber ich habe mir eben gesehen, dass der Christian Wasserfall nicht das erste Mal, sondern schon seit vielen Jahren immer wieder bereit ist, seine Meinung und seine Einsichten publik zu machen, auch wenn ihm das immer wieder politisch auch schadet, also seiner Karriere. Also man weiss ja, er ist in der Energie- und Klimapolitik sehr stark. Er ist einer von den ganz wenigen in der FDP, der die ganze Zeit während der Auseinandersetzung um die Energiewende immer ganz klar gesagt, schaut, das geht nicht auf, das funktioniert nicht, und das sage ich da ganz klar. Und er hat ja wegen dem auch eben, oder wegen anderen Sachen auch immer wieder klare Nachteile bekommen. Er hat zum Beispiel nicht können Fraktionspräsident werden, er hat nicht dürfen für die Berner Regierung kandidieren, und ich glaube, nach dem Interview ist auch definitiv vorbei, dass er jemals als Bundesratskandidat aufgestellt wird. Aber trotzdem Chapeau, dass er den Mut hat und da nicht Rücksicht nimmt auf seine Ambitionen, sondern klar sagt, was er denkt.
Und das ist für mich das perfekte Schlusswort, weil das war es mit Bern einfach, mit dem Alex Richmuth, und mein Name ist Gami Lotte. Wie immer, nicht vergessen, uns zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen, und unbedingt wieder morgen einschalten für Bern einfach, wie immer zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt gerät. Schweizerisch seit 1884.